Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, und damit herzlich willkommen und hallo zur 14. und damit vorletzten Folge von Meisterbrandmeister, dem Podcast rund um die Inhalte der 18-monatigen Ausbildung zum Feuerwehrmann oder auch dem B1. Ich freue mich, mit euch schon wieder über spannende Feuerwehrthemen sprechen zu dürfen. Und damit so langsam, aber sicher den Sack zuzumachen. Wenn euch außer dieser Folge zum Tunnel- und Vegetationsbrand und der nächsten Folge zum Gerätewart noch ein Thema fehlt, wo ihr sagt, das hast du vergessen, da sollten wir noch unbedingt drüber sprechen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an info@nomedix.de. Ich freue mich auch immer über Feedback und sonstige Anmerkungen. Und an dieser Stelle stelle ich mich noch kurz für die vor, die das erste Mal eine Folge von Meisterbrandmeister hören. Mein Name ist Felix Seeling, ich bin Notfallsanitäter, Student der Medizinpädagogik, angehender Brandmeister und darf Autor dieses Podcasts sein. Und dieser Podcast dient zur Wiederholung und zur Vertiefung von Wissen rund um die feuerwehrtechnische Grundausbildung, also dem B1. Und zwar sowohl für berufliche als auch für freiwillige Einsatzkräfte, die vielleicht ihren Truppmann, ihren Truppführer und eben auch die Sonderlehrgänge zum Maschinisten, zum ABC, zum Abendschutzgeräteträger etc. absolvieren. Und mit diesem Podcast möchte ich dazu beitragen, dass man Zeiten, die man nicht über Büchern verbringen kann, zum Beispiel beim Joggen, unter der Dusche, im Auto, in der Badewanne, am Herd, am Bügelbrett oder wo auch sonst, dazu nutzen kann, Wissen zu wiederholen und zu vertiefen. Dabei kann dieser Podcast natürlich keinen Unterricht ersetzen und ihn vollständig abdecken. Er möchte vielmehr das, was ihr schon mal gelernt habt, wachrütteln und davor bewahren, in eurem Gedächtnis irgendwo verloren zu gehen und nicht mehr abrufbar zu sein. Wir wissen ja aus der Lernpsychologie, dass man Dinge immer am besten dann wiederholt, wenn sie noch gerade im Kopf präsent sind. Und dazu bietet sich ein Podcast einfach an, weil man ganz bequem und kostenlos auf Play drücken kann. Ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei reden, denn Folge 14 heißt nicht umsonst Tunnel- und Vegetationsbrände, denn wir reden hier über zwei Sonderformen von Feuer, die einem Feuerwehrkontext begegnen können und damit so richtig das abbilden, warum wir eigentlich Feuerwehrleute werden. Es geht um Flammen, es geht um Rauch und ich würde sagen, wir legen los und steigen ins Thema ein. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Tunnelbrand. Und auch wenn das ein Thema ist, was natürlich sehr ortsbezogen ausgebildet werden sollte, sprich an den Tunneln in eurem Ausrückergebiet, die bei euch im Stadtgebiet vorhanden sind, mit ihren Sicherheitseinrichtungen, Längen, Besonderheiten, Alarmierungs- und Notrufsystemen, gibt es aus meiner Sicht gute Grundlagen, die wir hier in dieser Folge einmal ganz universell wiederholen können. Ich persönlich hatte das große Glück, im Rahmen meiner Ausbildung an Unterrichten rund um den Tunnelbrand teilzunehmen, die von Dozenten gehalten worden sind, die in der Schweiz Trainings besucht haben. An großen Tunneln, an der International Fire Academy hieß es, glaube ich, und dort eben zu Tunnelbrandbekämpfern ausgebildet worden sind. Und an diesen Konzepten und den Inhalten, die mir dort erklärt und vermittelt worden sind, wird sich folglich auch diese Podcast-Folge orientieren. Erstmal, warum brauche ich für Tunnelbrände eigentlich ein bestimmtes Konzept und fahre nicht einfach löschen, wie überall anders auch? Manches ist logisch, manches nicht. Wir schauen mal in die Gründe rein. Es gibt nämlich mehrere sehr gute Gründe. Zum einen habe ich anders als vielleicht in Lagerhallen oder ähnlich, wo ja alle 40 Meter ein neuer Brandabschnitt beginnen sollte, in einem Tunnel teilweise viel, viel, viel größere, auch mal mühelos 1 bis 2 Kilometer, vielleicht sogar noch mehr, große Brandabschnitte. Das heißt, ich muss mir viel mehr Gedanken um Dinge wie Schlauchmenge, Atemluftvorrat, Orientierung machen. Denn bei solch einer Ausdehnung wird es ja kaum möglich sein, dass ich einfach sage, der erste Trupp geht rechter Hand vor und sucht mal eben den ganzen Tunnel ab. Da kommen sie weder mit dem Atemschutzgerät, noch mit der Zeit, noch mit ihrem Schlauch, noch mit ihrer Rückzugssicherung hin. Das heißt, ich muss mich ziemlich gut abstimmen. Und damit das funktioniert, brauche ich Konzepte, nach denen ich am besten im Vorfeld meine Kameraden und Kameradinnen ausbilde, damit sie im Einsatzfall eben auch funktionieren. Neben der Ausdehnung im Tunnel ist ein Problem natürlich der Rauch. Denn es kann schon ein relativ kleines Feuer, wie zum Beispiel ein brennender PKW reichen, der draußen auf dem Parkplatz gar kein großes Drama auslösen würde. Und der muss nicht mal auf was anderes übergreifen. Und ich habe im Tunnel deswegen eine Wahnsinnsverrauchung und sehr, sehr viele Betroffene. Dazu kommen besondere Techniken. Ich habe in Tunneln Luftungsanlagen, womit ich teilweise eine Strömungsumkehr erreiche. Ich habe ortsfeste Löschanlagen. Ich habe spezielle Zugangs- oder Rettungsmöglichkeiten wie Notrufnischen, Querschläge etc. Und daraus resultiert einfach, beim Feuer in einem Straßentunnel haben wir eine komplexe Einsatzstelle mit viel Gefährdungspotenzial. Und wenn uns das klar ist, dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich zum Brandort kommen und die Rauchproduktion stoppen. Auch im Tunnel gilt folglich Brandbekämpfung zur Menschenrettung. Und gleichzeitig, also parallel, und das ist vielleicht so der erste Unterschied zu einer Wohnung, wo der erste Trupp ja wirklich erstmal nur das macht, versuche ich beim Tunnel auch sofort die Menschenrettung an den Start zu bringen. Unsere Ziele in der Tunnelbrandbekämpfung lauten also so schnell wie möglich Feuer aus und parallele Menschenrettung. Und wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe mir folgendes Beispiel überlegt. Wir nehmen mal den fiktiven 2 Kilometer langen Straßentunnel Schlosseisen mit 2 getrennten Röhren für jede Fahrtrichtung, in dem in einer Röhre, wir nennen sie Nordröhre, ein brennender PKW ungefähr bei 1 Kilometer in der Mitte des Tunnels steht und brennt. Und wenn wir jetzt beginnen, dann steht ganz am Anfang dieses Einsatzes natürlich die Alarmierung durch die Leitstelle, weil zum Beispiel ein Autofahrer einen Notruf abgesetzt hat oder speziell bei Tunnel oft mit im Boot über die Tunnelleitzentrale, die über die Brandmeldeanlage und über Kameras schon mal ein Bild von der Situation vor Ort hat und dem Disponent vielleicht schon konkrete Angaben machen kann. Es brennt tatsächlich, wir haben einen Rückstau, wir haben eine totale Verrauchung im vorderen Tunnelbereich etc. Paulchen Panther. In unserem Beispiel steht jetzt also fest, dass im Tunnel Schlosseisen ein PKW in voller Ausdehnung brennt, dahinter hat sich Stau gebildet, davor ist alles verraucht. Nun erfolgt die Alarmierung durch die Leitstelle, bei uns zum Stichwort F-Tunnel, und jetzt geht es nämlich los. Wir wollen ja schnellstmöglich das Feuer ausmachen und die Personenrettung starten, und dazu müssen wir erstmal dahin. Und auf der Anfahrt sollte ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie meine Fahrzeuge die Einsatzstelle anfahren. Klar, das mache ich immer. Beim Tunnel ist aber die Besonderheit, dass ich mich wirklich gut aufteilen muss, wer von welcher Portalseite, Portale, das sind die Tunnelenden rechts und links, meine Einsatzstelle anfährt. Denn wenn ich zum Beispiel einen Rückstau in die eine Richtung habe und da überhaupt nicht reinkomme, dann könnte ich ja vielleicht von der parallelen Seite in der anderen Fahrtrichtung die Röhre nutzen und kann dann über einen Querschlag an mein Feuer kommen. Sprich, wenn ich das Ziel habe, so schnell wie es geht, das Feuer auszumachen, sollte ich mich aufteilen, und damit das funktioniert, brauche ich im besten Fall 2 komplette Löschzüge mit je 16 Feuerwehrmännern, sprich 2 komplette HLF-Staffeln plus Drehleiterbesatzung plus Führungsfahrzeug, also ELW und Führungsassistent. Dazu kommen dann noch Sonderfahrzeuge und Rettungsdienst etc. In unserem Beispiel, dem Tunnelbrand im Tunnel Schlosseisen, teilen wir nun also die Kräfte auf, und der B-Dienst befiehlt auf Anfahrt, dass der Löschzug der Wache 1 von der einen Seite, also dem Ostportal, den Tunnel anfährt, und der Löschzug der Wache 2 von der anderen Seite, also dem Westportal, den Tunnel anfährt. Dabei hat sich der B-Dienst Gedanken gemacht, dass auf beiden Seiten genug Atemschutzgeräte für die gesamte Mannschaft vorhanden sind. Sprich, ich würde zum Beispiel Sonderfahrzeuge wie einen Abrollbehälter Atemschutz, einen Gerätewagen Messtechnik etc. so aufteilen, dass eben auf beiden Seiten genug Atemschutzgeräte da sind, denn die sind wirklich wichtig. Und vor allem die Art der Atemschutzgeräte, dazu später mehr. Der B-Dienst hat also befohlen, beim brennenden PKW einen Löschzug von oben, einen Löschzug von unten, beziehungsweise Westportal, Ostportal, und befiehlt jetzt einen Angriff von 2 Seiten. Sprich, das erste HLF, was Zugang zum Brandort bekommt, übernimmt die Brandbekämpfung. Das könnte ja zum Beispiel das sein, was von hinten durch die Rettungsgasse, die sich glücklicherweise gebildet haben könnte, mit der Anströmrichtung in die betroffene Nordröhre einfährt. Es kann aber auch andersrum vom Löschzug 2 das HLF sein, weil halt totaler Stau ist, was durch die Südröhre anfährt und einen Querschlag nutzt. Wichtig ist, ein HLF der Löschzüge auf beiden Seiten macht Brandbekämpfung und versucht, so schnell es geht, eben den Brandort zu erreichen. Und ihr merkt jetzt schon, wie wichtig es ist, auf die Kommunikation zu achten, weil es sollte einem klar sein, wie an meinen jeweiligen Tunneln im Stadtgebiet die Röhren benannt sind, Nord-Süd-Röhre, wie die Portale benannt sind, zum Beispiel Ost-West, kann aber auch mit Nummern oder mit Buchstaben passieren, und wie die Querschläge nummeriert sind, zum Beispiel ABCDE, 1-1, 1-2, 1-3, damit ich mich sicher absprechen kann, wer jetzt wo ist, wo dann der Brandort liegt, Einfach damit das Ganze funktioniert und nicht im Chaos endet. Und dazu ist auch wichtig, dass ich mir zu jedem Zeitpunkt klar bin, dass im Tunnel nicht alles so logisch ist, wie es scheint. Ein Rückstau und Rauchausbreitung habe ich in der Regel so, dass ich ja die Anströmrichtung oder die Windrichtung in Fahrtrichtung habe in einem Tunnel, wie in einem Kamin. Sprich, wenn es brennt, dann geht der Rauch vor dem PKW weg. Und dort habe ich die Rauchausbreitung. Und hinter dem PKW, also im rauchfreien Bereich, müsste ich eigentlich den Rückstau haben. Aber auch da kann es zu einer Rauchschichtung kommen. Und auf einmal habe ich Rauch in einem Bereich, wo ich gar nicht davon ausgehe, dass da Rauch ist. Und das bedeutet, einfach die Gewissheit haben, im Tunnel ist nicht alles so, wie es scheint. Was heißt das nun ganz konkret für unseren Kräfteansatz? Kommen wir zu unserem Beispiel, dem PKW-Brand im Tunnel in der Nordröhre des Tunnels Schlosseisen zurück. Wir haben ja angenommen, dass der Löschzug 1 durch die Rettungsgasse mit dem ersten HLF in den Tunnel bis zum Brandort einfährt. Also die fahren wirklich mit dem HLF in den brennenden Tunnel rein. Und das können sie tun, weil wir zwei getrennte Röhren in jede Fahrtrichtung haben und erstmal davon ausgehen, dass auf der Anströmseite, also von da, wo der Wind, der frische Wind von außen kommt, zusammen mit der Luft, die die Lüftungsanlage umwälzt, ein so starker Luftstrom existiert, dass sich der Rauch vor dem PKW sammelt bzw. abzieht und ich hinter dem PKW relativ gefahrlos anfahren kann. Dann habe ich da auch relativ gute Sicht und kann löschen. Trotzdem ist es wichtig, dass die gesamte Besatzung meines HLFs aus Atemschutzgeräteträgern besteht. Sprich, mein Maschinist muss AGT-tauglich sein, mein Fahrzeugführer muss AGT sein und ich brauche auch vor allem genug Atemschutzgeräte auf dem HLF. Wenn ich nur 4 habe und ich habe zwar 6 taugliche Leute, ist logisch, dass das nicht funktioniert. Und gerade wenn ich vielleicht einen FF mit der Freiwilligen Feuerwehr habe, wo der Melderplatz noch besetzt ist oder so, dann muss ich die vor dem Tunnel rauslassen, weil ich fahre nur mit so vielen Leuten da rein, wie ich A, Atemschutzgeräte und B, Atemschutzgeräteträger habe. Es ist sonst einfach zu gefährlich, wie wir gerade schon festgestellt haben. Ist im Tunnel nicht immer alles so, wie es scheint und sollte es mal zu einer Rauchausbreitung im Bereich der Anströmseite kommen, dann muss ich meine Mannschaft geschützt wissen. Oder zum Beispiel, weil jemand durch eine Fehlbedienung in der Hektik in der Brandmeldezentrale die Lüftungsanlage in die Schubumkehr setzt. Das gibt es im Tunnel durchaus. Dann ändert sich auf einmal die Anströmrichtung und der Rauch kommt mir entgegen. Und wenn ich dann kein Atemschutzgerät auf dem Rücken habe, dann habe ich ein Problem. Also alle auf dem HLF, Atemschutzgeräteträger, alle auf dem HLF haben auch ein Atemschutzgerät. Und in unserem Beispiel fährt jetzt das LF des LZ1 bis zum PKW und leitet die Brandbekämpfung ein. Wie machen Sie das genau? Sie nehmen sich einen Verteiler mit B-Leitung, logischerweise. Und jetzt nehmen Sie 2 Schlauchtragerkörbe, 2 Strahlrohre und bunte Blitzleuchten mit. Wir haben bei uns Powerflare-Leuchten und zwar in Blau, in Gelb und in Grün. Blau steht hierbei für die Wasserversorgung oder den Wandhydranten, sprich der Fahrzeugführer kann die Lage des Verteilers markieren und kann dem Wassertrupp den Wandhydranten markieren. Gelb steht für Personen, die man findet, damit die Staffel, zu der wir gleich noch kommen, sie retten kann. Und Grün, damit markiere ich meinen Zugangs- oder Rückzugsweg. Eben daher, wo ich gekommen bin, wenn ich einen Querschlag genutzt habe, damit ich das wiederfinde. Und wenn Sie das Material mit haben, dann verlegen Sie sich jetzt zum Beispiel vom HLF oder von einem Wandhydranten eine B-Leitung zum Verteiler und starten Ihren Löschangriff. Und dabei gibt es jetzt ein paar Besonderheiten. Es geht nämlich nicht nur darum, das Wasser auf den PKW zu geben, sondern es ist vor allem auch wichtig, dass wir die Tunnelstruktur kühlen, also die Decke des Tunnels. Denn habe ich einen Stahlbetontunnel und das ist ja häufig die Tunnelbauweise, dann darf es auf keinen Fall durch den Brand zu einer Schwächung der Tunnelstruktur kommen. Deswegen ist das Verhältnis Strukturkühlung, direktes Löschen, 2/3 Strukturkühlung zu 1/3 direktes Löschen. Das heißt, ich gebe mehr Wasser auf die Tunneldecke als auf den PKW, weil wenn der Tunnel einstürzt, habe ich eine Baustelle, die möchte ich nicht haben. Parallel kann dann der zweite Trupp versuchen, eine Riegelstellung aufzubauen, damit mein Feuer nicht auf weitere PKWs übergreift. Ja, und dann machen sie das Feuer aus. Falls unser HLF jetzt in dem Beispiel es nicht bis zum PKW geschafft haben sollte, weil eben so ein Stau- und Verkehrschaos im Tunnel herrscht auf diesem Kilometer, dass es 500 Meter vor dem brennenden PKW stehen geblieben ist, dann habe ich ja zum Glück meinen Angriff von 2 Seiten und das HLF, was vom anderen Löschzug über die Gegenfahrbahn ankommt, könnte jetzt einen Querschlag nutzen und würde dann genauso vorgehen, sprich Strukturkühlung betreiben, das Feuer ausmachen, den Wandhydranten nutzen. Je nach Tunnel gibt es übrigens nicht nur nasse Wandhydranten, die schon Wasser führen, sondern bei uns zum Beispiel haben wir so B-Trockenleitungen, die von der einen Röhre in die andere Röhre gehen. Sprich, der Maschinist müsste in der Gegenfahrbahn von seinem HLF diese Trockenleitung einspeisen, damit dann der Angriffstrupp, wenn er durchgeht, auf der anderen Seite einen Löschangriff starten kann, ohne dass er die Türen aufmachen muss, weil ein Schlauch da durchläuft. Da ist ganz wichtig, weil diese Trockenleitungen ja vorher nicht wissen, ob man von der einen Röhre nach rechts, also in die, von welcher Röhre man in welche Röhre speist, dass man die Niederschraubventile rechtzeitig öffnet. Denn wenn ich von der falschen Seite Wasser drauf gebe, habe ich das Problem, wie wenn ich einen Schlauch falsch rum an Verteiler anschließe, ich kriege die Niederschraubventile nicht mehr auf. Das ist wichtig zu beachten. Ja, so viel erstmal zur Brandbekämpfungsstaffel. Wie gesagt, so schnell wie es geht, PKW erreichen, 2/3 Strukturkühlung, 1/3 direkte Brandbekämpfung und das HLF, was als erstes da ist, macht das Feuer aus. Und jetzt habe ich von beiden Löschzügen quasi ein HLF belegt. Das macht Brandbekämpfung. Wir haben aber ja festgestellt, an den taktischen Überlegungen, dass wir auf jeder Seite 16 Mann im Löschzug haben. Sprich, wir haben noch ein HLF und eine Drehleiter und eine ELW über. Und wir hatten ja verschiedene Ziele definiert, zum einen die schnelle Brandbekämpfung, aber auch die parallele Menschenrettung. Und genau dafür brauche ich jetzt meine übrigen People. Ich möchte die Menschenrettung starten. Und dazu teilen wir jetzt die Kräfte wie folgt auf. Das zweite HLF, was nicht sofort mit der Brandbekämpfung startet, das bildet jetzt eine Rettungs- oder auch SAR-Staffel. SAR steht für Search and Rescue. Und der ein oder andere hat das vielleicht schon mal auf einem Seenotkreuzer stehen sehen. Das steht vorne immer am Bug in roten Buchstaben. Und das kann man sich eigentlich sehr gut merken, weil sich die Aufgaben eines Seenotkreuzers und unserer aus 1-5 bestehenden SAR, Search and Rescue Staffel, im Tunnelbrand sehr ähneln. Denn während ich bei einem Seenotrettungskreuzer bei Nacht- und Raumseegang Schiffbrüchige suche, um sie dann zu retten, macht meine SAR-Staffel beim Tunnelbrand im Grunde genau dasselbe. Sie sucht den verrauchten Tunnel Stück für Stück ab und rettet Menschen. Damit das klappt und sie dabei möglichst viele retten können, indem sie auch die ganze Breite des Tunnels abdecken, sind sie jetzt als gesamte Staffel, sprich 5 Mann, Angriffstrupp, Wassertrupp, Fahrzeugführer unterwegs. Der Maschinist, der bleibt im sicheren Bereich am Fahrzeug, hält die Funkverbindung, macht die Abendschutzüberwachung, aber die Staffel ist zu 5 unterwegs, damit in der Mitte des Tunnels der Fahrzeugführer mit der Wärmebildkamera gehen kann, rechts und links von ihm die Truppmänner gehen können und außen die Truppführer. Damit können sie im Grunde fast 2 Fahrspuren von der Tunnelbreite gut abdecken und wenn sie ein Fahrzeug erreichen, dann kann der Truppmann zwischen Fahrzeug und Fahrzeugführer in der Mitte entlang gehen und der Truppführer außen zwischen Fahrzeug und Tunnelwand und man kann eigentlich relativ sicher ausschließen, dass man Personen übersieht, die rechts oder links neben einem Auto liegen. Wie ist diese Staffel ausgestattet? Na, sie haben bei ihrer Suche Twin Packs auf. Das sind diese Doppelatemschutzgeräte, damit mehr Atemluftvorrat da ist, weil sie ja ganz schön lange Wege zurücklegen müssen. Außerdem haben sie 4 Suchstöcke, um Bereiche unter LKWs zu kontrollieren. Jetzt wisst ihr auch, warum wir auf dem HLF je nach Stadt verlastet sind. Einfach damit ich damit mal einfach und schnell, ohne dass ich unter einen LKW drunter kriechen kann, da lang fühlen kann, ob da irgendjemand liegt. Und sie haben Blitzleuchten in 3 Farben, wieder blau, gelb und grün, sowie eine Schleifkorbtrage dabei. Und jetzt bewegt sich diese Staffel entgegen der Fluchtrichtung auf den Brandherd zu. Weil man einfach sagt, naja, je weiter die Personen auf ihrer Flucht gekommen sind, desto eher finde ich sie und kontrolliere dabei auf meinem Weg neben dem Boden auch noch SOS-Nischen etc., kontrolliere die Innenräume von Fahrzeugen und versuche einfach jeden zu finden, der sich noch in diesem Tunnel befindet. Personen, die sich vielleicht in Kofferräumen von PKW oder unter PKW verstecken, sind eher unwahrscheinlich. Deswegen verschwende ich keine Zeit, um diese Bereiche abzusuchen, sondern beschränke mich auf Bodenbereiche unter LKWs und eben die Notrufnischen und Querschläge. Und sobald diese Staffel Personen findet, sprechen sie sich untereinander ab mit dem Fahrzeugführer, wer sie jetzt in Sicherheit, also zum Beispiel den nächsten Querschlag bringt, wer die Rückmeldung gibt, dass sie dort entgegengenommen wird, etc. Wenn meine Staffel jetzt aufgrund eines zu Ende gehenden Atemluftvorrats die Suche abbrechen muss, dann sind sie ja vielleicht von diesen Kilometer, den sie abgehen, 700 Meter weit gekommen. Und damit der nächste Rettungsstaffel weiß, wie weit sie suchen müssen und welcher Bereich schon abgesucht ist, würden sie jetzt mit ihren Blitzleuchten, die sie dabei haben, und zwar mit den gelben, rechts und links an der Tunnelwand den Bereich markieren. Sprich, stoße ich im Tunnel auf gelbe Blitzleuchten, die einzeln irgendwo liegen, dann sind damit Menschen markiert, sind sie rechts und links an der Tunnelwand, dann weiß ich, ich muss hier nicht mehr weitersuchen oder ich muss eben ab hier weitersuchen. Deswegen habe ich die Markierungsleuchten dabei und damit habe ich das Thema SAR-Staffel auch fast abgehakt. Wir haben ja noch eine Besatzung über, nämlich die Drehleiterbesatzung, die im Rahmen des Tunnelbrandkonzeptes natürlich nicht ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommt, sondern einen Erkundungstrupp stellt. Denn damit meine SAR-Staffel beim Suchen und Retten möglichst zielgerichtet vorgehen kann, hat sie genau wie beim Seenotrettungskreuzer im Seenoteinsatz häufig über dem Meer schwebend Hilfe durch einen Rettungshubschrauber hat, einen Erkundungstrupp. 1-1. Und der Erkundungstrupp ist im Tunnel unterwegs und weist der SAR-Staffel mit Markierungsleuchten den Weg. Der ist ebenfalls mit Finpacks ausgestattet, hat Suchstöcke und eine Wärmebildkamera dabei und wieder die drei verschiedenen Farben mit Blitzleuchten, also blau, gelb und grün. Und die machen sich jetzt sofort auf den Weg und gehen jeweils vom Portaleingang in Richtung Brandherd bzw. Tunnelmitte vor. Dabei können Sie schon mal Besonderheiten melden an die Führung, zum Beispiel wenn ein Reisebus im Tunnel steht, also besonders viele Betroffene dort sind, wenn ein Gefahrgut-LKW in der Nähe des brennenden PKWs steht oder sonstige Besonderheiten. Sie geben nochmal den genauen Brandort durch, damit das HLF, falls es noch nicht eingetroffen sein sollte an der Einsatzstelle, genau weiß, wo es hin muss. Sie markieren Personen für die SAR-Staffel mit der gelben Blitzleuchte, wie gerade schon erklärt, aber ohne sie selbst zu retten. Sie sind wirklich Erkundungstrupp, wie beim MANF-Konzept im Rettungsdienst, das Erstantreffen Rettungsmittel. Dann markieren sie Wasseranschlüsse wie Wandhydranten mit der blauen Blitzleuchte und Fluchtwege oder Rettungsnischen mit der grünen Blitzleuchte, damit es die SAR-Staffel einfach einfacher hat. Und auch ihren eigenen Rückzugsweg würden sie sich mit der grünen Blitzleuchte selbstverständlich markieren. Fassen wir nochmal zusammen. Taktik im Tunnelbrand heißt, ich agiere von zwei Seiten mit mindestens einem Löschzug pro Seite plus Sonderfahrzeuge und Rettungsdienst, damit ich genug Atemschutzgeräte und Rettungskräfte vor Ort habe. Dann bilde ich auf jeder Seite des Tunnels, also auf beiden Portalen, die gleiche Arbeitsteilung und zwar für 16 Mann. Ein ELW mit Führungsassistent, der alles im Blick hat, 6 Mann als Staffel für die Brandbekämpfung, 6 Mann für Suchen und Retten und 2 Mann als Erkundungstrupp. Dann sind meine Ziele möglichst schnell löschen, dabei zu 2/3 die Struktur kühlen und zu 1/3 den Brand, das Brandgut, also den brennenden PKW zum Beispiel an sich. Und parallel wird erkundet und gerettet. Dabei benutze ich eindeutige Bezeichnungen, wie zum Beispiel Querschläge heißen Westportal, Ostportal. Und ich markiere mit Blitzleuchten in Blau alles rund ums Wasser, mit Grün Flucht- und Zugangswege und mit Gelb Personen, beziehungsweise mit 2-mal Gelb das Ende des kontrollierten Bereichs. Dabei bin ich mir natürlich bewusst, dass gefährlich im Tunnel besonders der Rauch ist, der sich teilweise schneller ausbreitet, als ein Mensch laufen kann, nämlich mit 3 Metern pro Sekunde, und der, wenn er sich an der Tunneldecke abkühlt, sprich der heiße Rauch steigt ja am PKW auf, sammelt sich unter der Tunneldecke, bewegt sich in Richtung der Abströmseite. Und wenn er jetzt immer an der kalten Tunneldecke entlang wandert, dann kühlt er sich ab und fängt an, sich abzusenken. Sprich, ich habe vielleicht kurz hinter dem PKW nur eine Verrauchung im Bereich der Decke und habe dann auf einmal im gesamten Tunnel eine Verrauchung und sehe gar nichts mehr. Und das kann eben sehr, sehr schnell passieren. Oder rund um den brennenden PKW so viel Hitze sich unter der Decke sammelt, dass entweder die Struktur beschädigt wird oder auch zum Beispiel ein bis zu 50 Meter entfernter LKW, der eben sehr nah unter der Tunneldecke steht, mit angezündet werden kann von meinem Brand-PKW, einfach über die Wärmemitführung des Brandrauches. Weitere Gefahr im Tunnel ist der Verkehr. Ich muss damit rechnen, dass plötzlich durch meinen Rauch noch Autos gefahren kommen, dass Autos da panisch wenden und waghalsige Fahrmanöver über Bordsteine etc. versuchen, weil die Fahrer in Panik irgendwie versuchen, aus dem Tunnel zu kommen. Sprich, Stau heißt nicht, dass die Autos stillstehen, sondern sie können sich immer noch bewegen und da muss ich wirklich aufpassen. Dazu kommen die langen Wege, Orientierungsverluste durch eine hohe Zahl an Betroffenen und das alles macht eine gute Kommunikation und Führung notwendig. Denkt, wenn ihr zum Feuer im Tunnel fahrt, immer an so Sachen wie Gebäudefunkanlagen und Funkkanäle. Sprich, je nach Stadt und Funkkonzept wird das ein bisschen anders sein, aber bei uns gibt es im Tunnel Gebäudefunkanlagen, einfach weil die Ausdehnung so groß ist und der Beton so dick, dass ich mit dem normalen Funk keine Chance hätte, eine stabile Kommunikation auf die Beine zu stellen. Und ich habe auch getrennte Funkkanäle, damit eben jeder Trupp die Möglichkeit hat, mit seinem Fahrzeugführer bzw. die Staffel mit ihrem Maschinisten zu kommunizieren. Ganz besonders sind auch nochmal Tunnel zu berücksichtigen, die zwei Fahrrichtungen in einer Röhre haben, auch wenn die seltener werden. Dabei muss man besonders achtsam sein, weil man nicht so leicht erkennt, wie sich Strömungsverhältnisse und Rauchausbreitungen in dem Tunnel verhalten. Das Konzept mit Saar- und Brandbekämpfungsstaffeln des Erkundungstrupps ist natürlich trotzdem anwendbar, aber es ist eben noch schwieriger zu erkunden und zu erwarten, was genau da gerade in dem Tunnel abgeht. Ihr merkt also, Tunnelbrand ist ein kompliziertes Thema. Dazu gibt es wahnsinnig interessante Dokus, auch gerade im Bereich von YouTube und Co. Mein Tipp wäre einfach, euch mal ein bisschen damit zu beschäftigen und zu schauen, welche Tunnel es eigentlich in eurer Region gibt. Und wenn ihr da mit dem Auto durchfahrt, vielleicht abends, wenn man mal ein bisschen langsamer fahren kann, mal zu schauen, wo sind da Rettungsnischen, wo gibt es Wasser, Wandhydranten, Hydranten an sich, wo gibt es Querschläge, sind die befahrbar, sind die nur zu Fuß begehbar, habe ich Schiebetüren, habe ich Drucktüren. Einfach damit ihr das Ganze auch nachts um drei gut und sicher abrufen könnt. Ja, das war es soweit zum Tunnelbrand. Ich würde sagen, wir machen sofort weiter mit dem anderen Spezialfall für heute, nämlich dem Vegetationsbrand. Denn in Zeiten von Klimawandel, heißen langen Sommern und Trockenheit muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass es immer häufiger zu Wald- und Flächenbränden kommt. Und es macht es notwendig, auch für diese Fälle gewappnet zu sein, sich Besonderheiten, Tricks und Taktiken anzuschauen, die einem das Leben in solchen Einsätzen leichter und den Einsatzerfolg ja, schneller herbeiführen und den ganzen Einsatz effektiver machen. Und auch hier starten wir natürlich wie so oft mit Begriffen, die man mal gehört haben sollte. Wenn wir über Vegetationsbrände sprechen, was ist denn eigentlich Vegetation? Kann man sich relativ leicht merken. Man schlägt die Brücke zum Veganer, jemandem, der sich von Pflanzen ernährt. Denn die Vegetation ist die Gesamtheit der Pflanzenformation, die in einem Gebiet wächst. Ja, und damit wird der Vegetationsbrand zum Sammelbegriff für Brände von Wald, Wiesen, Wäldern, Mooren, Töpfen, Hängen etc. Aber, und das kombiniert diese Brandereignisse wieder, sie finden unter freiem Himmel statt und halt eben nicht in Gebäuden oder in der U-Bahn oder im Tunnel. Ursachen für Vegetationsbrände sind natürlich auf der einen Seite extreme Trockenperioden, die eine Brandausbreitung viel schneller ermöglichen, oft in Verbindung dann mit Unachtsamkeit von Menschen, wie zum Beispiel Grillen im Wald bei einer hohen Waldbrandstufe, achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Glasscherben oder auch Fahrzeuge, die mit einem heißen Auspuff zum Spazieren im Wald geparkt werden und worunter sich dann ein Feuer entwickeln kann. Apropos eben Waldbrandstufe, meist brennt es ja in bestimmten Phasen, nämlich in Phasen mit besonders hohem Risiko. Und dieses Risiko, das kann man über den Waldbrand- und den Graslandgefahrenindex in Risikostufen einteilen und abbilden. Da gibt es 5 Risikostufen. 1 ist eine sehr geringe Gefahr und 5 eine sehr hohe Gefahr. Umgangssprachlich nennt man diese Waldbrand- und Graslandgefahrenindexstufen eben auch Waldbrandstufen. Sprechen wir mal über unseren Kräfteansatz. Der ist natürlich je nach Größe des Brandes maximal variabel. Aber ganz unten steht bei Vegetationsbränden meist die sogenannte Grundeinheit. Die besteht aus 16 Mann, 2 für den ELW, 2 staffelbesetzten HLFs und einem TLF mit Waldbrandausstattung sowie einem RTW. Und mit dieser Grundeinheit habe ich dann schon mal eine ganze Menge taktischer Möglichkeiten. Die haben Ausrüstung und Schläuche dabei. Einfach durch 2 HLFs und ein TLF schon mal eine ganze Menge. Die haben 3 Fahrzeugtanks mit Wasser, womit ich schon mal relativ weit komme, je nach Flammenhöhe etc. Und ich habe ein TLF dabei, was ich zum Beispiel für den Pendelverkehr nutzen könnte. Jetzt habe ich eine Grundeinheit, jetzt muss ich mir ja noch eine Löschtaktik überlegen. Und da differenziere ich zunächst zwischen den Begriffen des grünen und des schwarzen Bereichs. Der schwarze Bereich, das ist ähnlich wie beim Manf-Konzept, wo ich ja schwarze Karten für Verstorbene nutze, wo im Grunde keine Behandlung mehr notwendig ist, ist der schwarze Bereich auch beim Vegetationsbrand der Bereich, der zum Zeitpunkt des Einsatzes bereits verbrannt ist und dementsprechend auch nicht mehr brennen kann, weil einfach kein Brennstoff mehr vorhanden ist. Demgegenüber steht der grüne Bereich, der ist noch nicht verbrannt, der könnte aber im Verlaufbereich des Feuers liegen und ist dementsprechend ja einem Risiko ausgesetzt. Ein weiterer Begriff ist dann der Ankerpunkt, den ich definiere. Der Ankerpunkt ist eine sinnvolle Ausgangsposition, von wo aus ich meinen Löschangriff starte. Kommen wir zu weiteren Begriffen. Da gibt es die Feuerfront. Das ist die Hauptzugrichtung des Feuers. Rechts und links begrenzt oder, ich sag mal, gerahmt von der Feuerflanke. Das sind nämlich die rechten und linken Seiten des Feuers entlang der Hauptzugrichtung. Dazu kommen dann Begriffe wie Flammenhöhe. Das ist die Höhe einer Flamme senkrecht vom Boden gemessen, wie mit dem Lot. Dann die Flammenlänge, das ist die tatsächliche Länge der Flamme. Sprich, wenn ich einen leichten Wind habe und meine Flamme geht schräg nach oben, ist sie ja deutlich länger, als sie hoch ist. Und ich habe den Feuersaum, das ist die Breite der Flammenbasis. Jetzt kennt ihr die Fachbegriffe. Kommen wir jetzt mal zum Feuer an sich und den Einflussfaktoren darauf. Denn ich habe bestimmte Einflussfaktoren, die meinen Vegetationsbrand beeinflussen, wie der Name schon sagt, und die kann ich in drei Obergruppen bündeln. Zum einen die Vegetation. Relativ logisch, weil das ist ja mein Brennstoff an sich, inklusive dessen Feuchtigkeitsgehalt und der Temperatur. Denn wenn ich jetzt nasses Gras habe im grünen Bereich, wird sich das nicht so schnell ausbreiten, mein Feuer, wie wenn ich trockenen Reisig habe oder abgestorbenen Borkenkäfer Nadelwald. Weiterer Einflusspunkt, das Wetter. Insbesondere Wind und Luftfeuchtigkeit. Fängt es gleich an zu regnen und ist es windstill, sind das bessere Faktoren als Trockenheit und ordentlich Wind. Drittens, die Topografie. Auch ein Einflussfaktor, den man nicht vernachlässigen soll. Denn wenn ich ein Gelände habe, was nicht flach ist, sondern zum Beispiel aus vielen Hängen besteht, dann würde das dazu führen, dass wenn es unten am Hang brennt, dann der heiße Rauch eben nicht in den Himmel zieht, sondern ja logischerweise auch so leicht am Hang entlang wandert, dadurch wieder deutlich mehr Wärme mitführt an die Bereiche drumherum, die früher thermisch aufbereitet sind, früher anfangen zu brennen und ich eine viel schnellere Brandausbreitung habe. Jetzt machen wir das Ganze mal praktisch. Nehmen wir an, ich fahre zu einem Vegetationsbrand, wo 100 Quadratmeter trockener, teilweise abgestorbener Nadelwand in der Ebene brennen. Wie gehe ich da jetzt taktisch vor? Zum einen definiert meine Führungskraft einen Ankerpunkt und unterscheidet nun, ob wir eine defensive oder eine Direktbrandbekämpfung starten oder vielleicht eine Kombination aus beidem. Was ist jetzt was? Naja, analog zu meinen Löschwirkungen, die wir ja in der Brand- und Löschlehre mal besprochen haben, sticken, kühlen, inhibieren, kann ich auch beim Waldbrand natürlich Dinge tun wie abmagern oder trennen. Ich kann zwar unter freiem Himmel schlecht den Sauerstoff klauen, aber den Brennstoff durchaus, indem ich zum Beispiel Waldbrandschneisen mit einem Harvester schlage, wo dann das Feuer einfach keinen Brennstoff mehr hat und ausgeht. Oder Riegelstellungen aufbaue, Klammer auf, nur bei gesicherter Wasserversorgung, Klammer zu. Das wäre defensive Brandbekämpfung. Demgegenüber steht die direkte oder auch die offensive Brandbekämpfung. Und dies, wie der Name schon sagt, direkter Einfluss auf das Feuer, zum Beispiel durch Löschen mit Strahlrohren, Löschrucksäcken, mit Schaufeln irgendwie Pflanzen umgraben, mit Feuerpatschen draufhauen. Also alles, was sich direkt unmittelbar am Feuer abspielt. Und diese direkte oder offensive Brandbekämpfung mit Wasser beginne ich aber immer erst dann, wenn eine ausreichende Löschwasserversorgung zur Verfügung steht. Übrigens behalte ich immer bei allen Löschfahrzeugen im Rahmen von Vegetations- und Waldbränden 200 Liter Reserve zum Eigenschutz im Fahrzeugtank. Sprich, wenn ich 2000 Liter im HDF dabei habe oder TLF 3000, 3000 Liter, ich nutze das im Pendelverkehr, dann habe ich nur 2800 Liter, mit denen ich rechnen kann, weil es immer mit 200 Litern zurückfahren wird. Falls es mal vom Feuer überrascht wird, möchte ich ja mein Fahrzeug nicht verlieren. Jetzt kommen wir zurück. Wir haben 100 Quadratmeter Brand. Wir haben zwei verschiedene Arten von Brandbekämpfung, die ich machen könnte. Und wenn ich jetzt starten will, mir eine Taktik zu überlegen, brauche ich wieder die Begriffe von eben, nämlich Schwarz- und Grünbereich und mein Material, meine Mannschaft, mein Gerät, meine Grundeinheit. Und ein Klassiker der Vegetationsbrandbekämpfung wäre jetzt der sogenannte statische Löschangriff aus dem Schwarzbereich mit Verteiler und Strahlrohren. Den Verteiler, den setze ich an den Ankerpunkt im Schwarzbereich, einfach weil er da sicher ist, da kann es ja nicht mehr brennen. Und vom Verteiler, das kann ein C-Verteiler sein, kann ich jetzt zum Beispiel D-Rohre verlegen und damit eine direkte Brandbekämpfung beginnen. Wichtig, es wird keine Schnellangriffseinrichtung verwendet, weil ich diese im Zweifel nicht mal eben abkuppeln und mich zurückziehen kann, falls ich mich verkalkuliert habe. Alternativ zum statischen Löschangriff aus dem Schwarzbereich gibt es auch den statischen Löschangriff aus dem Grünbereich. Sprich, ich würde angriffsmäßig mich aufs Feuer zubewegen. Allerdings mache ich das nur bei Flammenlängen unter 1,5 Meter und bei geringen Windgeschwindigkeiten, denn ich befinde mich in einem Bereich, in dem es prinzipiell noch brennen kann und sonst wäre das Risiko einfach zu hoch. Dann gibt es noch die Löschtaktik Sonderfall Pump and Roll. Manche Löschfahrzeuge können ja, während sie fahren, die Pumpe in Betrieb nehmen und ich kann Wasser abgeben. Das muss dann aber auch das Gelände hergeben. Wenn es zufällig an einem Weg entlang brennt, kann das gut funktionieren. Wenn es da brennt, wo überall Bäume im Weg stehen, dann ist Pump and Roll natürlich schwierig zu nutzen. Und auch da benutze ich aber keinen Schnellangriff, damit ich im Rückzugsfalle schnell meine Schlauchleitung abkuppeln kann. Ja, was ist am Material besonders? Toll ist immer, wenn man für Vegetationsbrände eine besondere Waldbrandausstattung hat, die man nutzen kann. Also wir haben Rollwägen zum Beispiel angeschafft mit Waldbrandmodulen und darauf sind dann so D-Schlauchtragekörbe. Einfach weil D-Leitungen ja viel, viel leichter sind und ich die wesentlich einfacher und mit weniger Erschöpfung, gerade bei heißem Wetter, durch den Wald transportieren kann. Ich zudem weniger Wasser verbrauche und das eben für viele Größen ausreicht und die in der Form aber ja gar nicht auf Normalhalle verlastet werden. Dazu haben wir zum Beispiel Rucksäcke, wo D-Schläuche und Verteiler drin verlastet sind, womit ich das Tragen in unwegsamem Gelände mir deutlich erleichtere. Oder wir haben Löschrucksäcke mit so Pumpspritzen, so ein bisschen wie für eine Wasserschlacht. Auch damit kann ich schon eine ganze Menge anrichten. Jetzt kennt ihr die Arten des Löschangriffs. Wie wähle ich denn jetzt den für meinen Fall passenden Löschangriff? Da gibt es so ein paar Faustregeln. Man kann sagen, sind die Flammen hüfthoch? Dann kann ich über Sachen wie Feuerpatschen nachdenken, dann brauche ich vielleicht noch gar kein Wasser. Sind sie mannshoch, brauche ich mindestens D-Rohre oder Löschrucksäcke. Sind sie fahrzeughoch, dann bin ich spätestens bei C-Rohren angekommen. Und sind sie haushoch, dann wird es extrem gefährlich. Ich sollte besser defensiv vorgehen und auch über den Rückzug, Löschflugzeuge etc. nachdenken. Ganz allgemein noch ein paar Hinweise und Besonderheiten beim Vegetationsbrand. Zum einen brauche ich eine sehr genaue Erkundung. Da könnte mir zum Beispiel eine Drohne hilfreich sein. Ich brauche eine gute und zuverlässige Löschwasserversorgung, weil ich oft lange Wegstrecken habe, kein Hydrantennetz etc. Da muss ich über Pendelverkehr, Pufferbehälter etc. nachdenken. Da muss die Taktik stimmen. Ich muss mich entscheiden, gehe ich offensiv vor, gehe ich defensiv vor, je nachdem, wie es mit der Wasserversorgung aussieht, welches Brandgut ich habe, wie schnell sich das ausbreitet, was an Gefahr dort droht, welche Objekte vielleicht bedroht sind. Dann ist die Topografie und der Wind total relevant für mein Ausbreitungstempo. Und ich sollte immer an den Rückzug denken, dass ich 200 Liter Reserve zum Eigenschutz habe, keinen Schnellangriff benutze. Und wichtig, Gesundheit meiner Einsatzkräfte. Waldbrände, Sommer, 35 Grad, Hitze. Ich muss an Erschöpfung und Dehydration denken. Ich brauche genug Wasser zum Trinken. Ich brauche leichte Kleidung. Da reicht vielleicht bei uns in NRW die NRW-Bekleidung. Ich brauche keinen Hub für den Innenangriff. Leichte Helme wären ein Thema. FFP2-Masken, Filter. Alles Dinge, die ich beim Vegetationsbrand mal überlegen und dann auch berücksichtigen sollte. Und wie immer auch beim Vegetationsbrand an die Sicherheit denken. Und dabei gibt es extra ein Akronym, eine Merkhilfe, mit der ich da meinen Einsatz von der Sicherheitsseite aus strukturieren kann. Und dieses Akronym heißt SCARS, also wie das englische Wort Narben, die ich besser nicht von einem Vegetationsbrand davontragen will. Wofür steht SCARS? Es steht für Sicherungsposten, Communication, Ankerpunkt, Rettungswege, Sicherheitszonen. Was bedeutet das konkret? Sicherungsposten heißt, ich habe jemanden, der ganz genau Windrichtung, Ausbreitungsgeschwindigkeit, Funkenflug, Flugfeuer und daraus entstehende Folgebrände beobachtet und kontrolliert, der sich Gedanken macht um Sammelpunkte und Fluchtrouten und überwacht, dass die weiterhin anhaltend sicher sind, dass nicht auf einmal meine Fluchtroute im Brand steht und ich das gar nicht bemerke. Dafür hat dieser Sicherungsposten ein Funkgerät. Dann Kommunikation. Eigentlich selbsterklärend. Ich brauche ein gutes Funkkonzept. Absprachen. A für Ankerpunkt, wie oben bereits erklärt. Dann Rettungswege. Ich brauche definierte Fluchtrouten aus meinem Arbeitsbereich. Die sollten in Sicherheitszonen, also am besten im Schwarzbereich, münden. Und alle Einsatzkräfte müssen das wissen. Und eben, wie gerade schon erwähnt, S für Sicherheitszonen, wo meine Rettungswege hinführen, sind eben Bereiche, wo keine Gefahr für die Einsatzkräfte besteht. Kann im Schwarzbereich sein, kann vielleicht auch eine Straße sein, wo es eben dann auch nicht mehr brennen kann. Ja, das zum Thema Vegetationsbrand. Auch den Sack haben wir zugemacht und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Denn das war's mit Folge 14 von Meisterbrandmeister. Diesmal ging es um richtige Feuerwehrthemen mit Tunnel- und Vegetationsbränden. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und das ein oder andere nochmal wiederholen und vertiefen. Natürlich sind das Themen, die jede Feuerwehr nochmal selbst für sich genau definiert oder zumindest definieren sollte. Schaut doch einfach mal in eure lokalen Konzepte rein und nehmt das mit, was für euch dabei war, damit es im Fall der Fälle einfach keine bösen Überraschungen gibt. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei Fragen, Anregungen, Ergänzungsvorschlägen schreibt mir gerne eine Mail an info@nomedix.de. Auch für Themenvorschläge bin ich immer offen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis ganz bald zu Folge 15, euer Felix.